Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Bastian, Joe Biden hat einen Orden bekommen. Die EZB senkt die Leitzinsen und Gold hat ein neues Rekordhoch erreicht. Ja. Und wie war eure Woche so?
Perfekt. Also Orden habe ich keinen bekommen, aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren über die Woche. Noch nicht. Sehr schön. Danke dir, Timo.
Kommt noch.
Ja. Und Halbleiter steigt und Cybersecurity steigt und Bitcoin hat eine gute Woche. Kommen wir gleich noch zu. Meine Güte, fast zu schön, um wahr zu sein.
Ja, mit so viel guter Laune in den Sonntag hier reinstarten, das macht doch Spaß irgendwie. Und Spaß macht mir übrigens auch die Wertentwicklung von meiner Zalando, denn Männer, ich erinnere euch nochmal kurz an unsere kleine Wette, die wir am Laufen haben. Drei DAX-Aktien sind im Rennen und wir haben gewettet. Wir haben gewettet, wer der Top-Performer sein wird. Und ich glaube, es deutet sich so ein kleiner Zweikampf an. SAP und Zalando.
Eben hatte Sebastian noch gute Laune.
Ja,
und sollte sogar einen Orden bekommen.
Abgerechnet wird am Ende. Abgerechnet, das machen wir dann in der letzten Ausgabe.
Ja, richtig, genau. Also die Infineon, die kann ja noch davon, -20% kann die ja noch durchstarten.
Ja, das Außenseiterwette.
Okay, das war jetzt böse. Sorry. Nein, komm, direkt rein in die Themen, bevor hier wirklich die Laune noch gefriert. Wir haben eine sehr schöne Ausgabe vorbereitet, die ist sehr, sehr aktienlastig diesmal. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir sprechen nämlich über die ASML-Zahlen. Die waren recht mies, die Aktie hat es richtig zerlegt und wir haben die Frage mitgebracht, ist die jetzt kaufenswert? Die LVMH hat Lars mitgebracht mit der These, die Erfolgsstory bekommt Risse. Bitcoin, da stellt Sebastian die Frage, kommt die Rallye? Spotify. Ich sage teuer, aber leider geil. Nestlé, schlimmer kann es nicht werden? Fragezeichen. Die Hörerfrage von David, was halten wir von diesem Spezial-ETF? Um welchen ETF es sich handelt, klären wir nachher auf. Und dann haben wir noch einen Indikator im Gepäck. Sebastian, du hast den ausgegraben. Mhm. Mit der Frage, droht ein Crash? Ui, eigentlich müsste das so Thema 1 sein, oder?
Ja, aber so ist der Spannungsbogen gegeben und wir können Crash in den Titel packen, weißt du?
Ah ja, okay. Ja, sehr gut.
In puncto Aufmerksamkeit. Zwei Videos hat er wahrscheinlich schon gemacht dazu.
Zwei und drei vorproduziert.
Also du kriegst auf jeden Fall den Orden für Aufmerksamkeitsökonomie. Mhm. Du bist ein Meister der Aufmerksamkeitsökonomie. Also, aber starten wir jetzt rein in die ASML. Ja, kurz zusammengefasst, Dienstag kamen die Zahlen, das war auch schon eine ganz komische Geschichte, weil die hätten eigentlich am Mittwoch kommen sollen und da gab es irgendwie einen Datenleck oder einen Leak und ja, irgendwie sind die Zahlen schon am Dienstag rausgekommen. Man könnte ja auch vermuten, dass vielleicht das auch ein bisschen Absicht war, weil die Zahlen waren jetzt wirklich nicht so gut, wurden vom Markt recht schlecht aufgenommen. Die Aktie hat es am Dienstag dann richtig zerlegt, ich glaube -15% in der Spitze und vielleicht war das ja auch Absicht in dem Sinne, dass sie halt einen günstigeren oder einen liquideren Handel wollten und jetzt nicht irgendwie vorbörslich mit diesen Katastrophenzahlen in Anführungszeichen, müssen wir gleich nochmal wirklich diskutieren, ob das wirklich so katastrophale Zahlen waren, damit rauskommen. Egal, also die Aktie hat es ordentlich zerlegt. Sebastian, du bist investiert. Macht dir das weiterhin Spaß oder legst du jetzt nach oder drückst du auf Verkaufen?
Ich hab nachgelegt. Ich habe direkt nach den Zahlen ins Messer gegriffen bei so -15. Ich kann euch mal sagen, ich habe bei 600, wo steht's? Bei 693 nachgelegt und am Donnerstag nochmal bei so 630. Also ein bisschen immer wieder ASML zugekauft, weil ich bin von der Story weiterhin absolut überzeugt. Also ja, natürlich die Zahlen, die Auftragseingänge beziehungsweise das Ordervolumen war jetzt deutlich unter dem, was die Analysten erwartet haben, so um die 50% drunter. Liegt aber auch daran, dass Intel natürlich momentan sich eben ein bisschen zurückzieht ins Schneckenhaus, sage ich mal, und eben nicht mehr so die Nachfrage hat wie vorher. Aber ich bin überzeugt, dass wir, was KI angeht, erst überhaupt am Beginn einer riesigen Erfolgsstory stehen. Und wir hatten ja vor ein paar Ausgaben auch mal diskutiert, da kam ja so ein bisschen das Thema auf, naja, KI, können die da überhaupt Geld verdienen? Und Sequoia hatte ja damals die Studie, dass da so viele hunderte Milliarden investiert werden. Wie sollen die jemals rausverdient werden? Aber wenn ich da mal gucke, aktuell in Richtung Medizin und auch verschiedene Logistik und verschiedenste Bereiche, also wo Ideen gerade aufkommen, was man mit KI machen kann, bin ich überzeugt, da wird in den nächsten Jahren noch viel Geld verdient werden. Und ASML ist da einfach mit den Lithografiemaschinen für mich ein super Investment-Case, wo man vorne mit dabei ist. Also ich bin nach wie vor total von denen überzeugt und ich habe euch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Durchschnittliches KGV von ASML über die letzten 10 Jahre 35. Aktuell könnt ihr es für ein 2025er KGV von 25 kaufen, 2026er KGV von 20. Also ASML ist nicht teuer und so ein Rückschlag, den ich für übertrieben halte, da greife ich gerne zu.
Bitte, ich glaube, hast du einen Jammer gehabt, Timo? Oder
ja, doch, ich habe die auch. Also ich bin da auch genau investiert. Mein Einstand ist irgendwo bei, ich glaube, 6,85. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht nachgelegt, weil warum sollte ich, ich bin jetzt 5 oder 6% hinten. Ich finde das jetzt gerade noch nicht so attraktiv, nochmal zuzukaufen. Es könnte sein, dass da jetzt nochmal ein bisschen, also ich meine, bei so einer Tageskerze und so einer Wochenendkerze, die jetzt ausgebildet haben, ist das ja wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich, dass die Aktie nochmal ein bisschen nachgeben könnte. Aber Lars, also wenn man da so ein Fibonacci anlegt, dann ist die ja also genau bei dem 38er da unten, also abgeprallt, ne? Also da hat es den Rebound gegeben.
Ja, bei dem kurzfristigen schon. Man muss sagen, ASML hat ja einen recht volatilen, aber doch einen ziemlich langen Aufwärtstrend. Von daher, man spricht ja da immer von markanten Tiefs und Hochs und so richtig markant, wenn wir uns das über viele Jahre hin anschauen, ist das eigentlich nicht. Man hätte gemäß des Mottos dieses Podcastes jeden Dip kaufen können. Das wäre attraktiv gewesen. Aber ich finde es tatsächlich auch unter technischen Aspekten ganz interessant. Die Aktie sollte aber auch möglichst hier drehen. Also ich bin aktuell nicht investiert, aber wenn, dann hätte ich in etwa einen Stop zwischen 600 und 605 Euro. Das wäre nämlich dann schon ein sehr klarer Bruch des Aufwärtstrends. Von daher, an der Stelle möchte ich mal gar nicht so viel Wasser in den Wein gießen. Ich finde auch, dass sie nicht unattraktiv sind. Ich finde nicht, dass sie brutal unterbewertet sind, weil man sich auch anschauen muss, die Ursache dafür war ja schwächeres China-Geschäft. Und das kann sich natürlich auch noch, das muss sich nicht kurzfristig wieder verbessern. Und wenn wir davon rund 20% sprechen, das holst du natürlich auch nicht in 2 Quartalen anderswo wieder rein. Aber ja, solange KI dann sich nicht im Nachhinein als große Blase herausstellt, und das glaube ich angesichts der Investitionen auch nicht, dann ist ASML sicherlich ganz gut positioniert. Ist allerdings auch wirklich, müssen wir auch dran denken, in einer Phase, wo die Werte ansonsten aus dem Sektor einigermaßen gut laufen. Sollte das sich kurzfristig jetzt ändern, dann kann das durch den Druck nochmal erhöhen. Aber ja, will auch nicht künstlich als Kritiker mich hier aufspielen. Ich finde auch, dass das Unternehmen gut positioniert ist.
Ja, das finde ich auch. Also es ist wirklich ein tolles Unternehmen, in dem ich wirklich investiert sein möchte. Also da geht es jetzt gar nicht so sehr, diese Aktie irgendwie zu handeln, sondern halt wirklich bei dem Unternehmen mit dabei zu sein, weil sie halt eine tolle Technologie haben. Ich glaube, so viele tolle Technologieunternehmen haben wir nicht in Europa. Und die sind sehr, sehr wichtig. Die haben einen schönen Burggraben. Und ich glaube, dass das wirklich in the long run eine Investition ist, die sich auszahlen wird. Und selbst wenn die jetzt nochmal ordentlich abgeben sollten, dann wäre das mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen tiefer eine Möglichkeit, um zuzugreifen. Also aus meiner Sicht jetzt bei den, wie gesagt, minus 5%. Ich fühle mich jetzt erstmal mit dieser ersten Position ganz wohl und würde da jetzt ehrlicherweise gerade kurzfristig nicht so großartig noch weitere Anteile hinzukaufen. Das Ding ist nur, und ich stelle jetzt mal die Frage, gebe die Frage mit rein, die sind ja so ein bisschen der Early Bird für die Halbleiterindustrie. Also das heißt, deutet sich jetzt an, dass dieser Schweinezyklus kurzfristig möglicherweise so ein bisschen zum Erliegen kommt. Also das bedeutet ja, die rüsten die Halbleiterindustrie aus und wenn die eben die Lithografie-Maschinen oder die anderen Maschinen von ASML nicht bestellen, dann bedeutet das ja, dass die sagen, okay, also wir haben genug Kapazitäten und können eigentlich genug produzieren.
Nö. Also,
doch.
Da kannst du ablesen, also ich verstehe deinen Punkt, aber bei ASML, ich habe mir das Zahlenwerk auch mal angeschaut, die Probleme rühren ja zum Teil von Intel und die Probleme rühren zum Teil von US-Sanktionen. Aber ich würde daraus nicht ablesen, dass der Zyklus jetzt am Ende sind, sondern eher zwei speziellere Problemfelder, die da aufgepoppt sind. Aber ich würde nicht sagen, dass daraus jetzt ablesbar ist, dass die Kunden nicht mehr bestellen. Also diese Woche müsste auch gewesen sein, der Nvidia-Chef Jensen Huang hat gesagt, die Bestellungen sind wie verrückt und denen reißen sie alles aus den Händen, was irgendwie geliefert wird. Also deswegen, ich bleibe dabei bei ASML beziehungsweise generell KI, dass wir sind am Beginn und solche Rücksätze, wir werden in 3 Jahren drüber sprechen und sagen, na, das waren mal richtig gute Kaufgelegenheiten. Vor allem ASML hat jetzt mal in einem Quartal ein Problem gehabt. Aber wenn ihr euch mal die Prognosen anschaut, also Umsatzwachstum 25, 26, beides aktuell prognostiziert so 16% pro Jahr. Auch der Gewinn wird deutlich über 20%, also EBITDA deutlich über 20% steigen. Also deswegen ist das KGV auch deutlich gefallen und man bekommt die Aktie momentan in meinen Augen wirklich ziemlich günstig und man kann nicht ableiten. Und das ist genau das, wo ich eine Überreaktion des Marktes sehe, dass eben der KI-Halbleiterzyklus etc. irgendwie am Ende ist oder unterbrochen, sondern es sind eher spezifischere Probleme, um die es hier geht. Also ich sehe das als gute Einstiegsgelegenheit oder Nachkaufgelegenheit, je nachdem, wie man es haben möchte.
Ja, und zumal wenn, das die China-Problematik kann sich auch verschärfen. Also ich finde die Aktie nicht unterbewertet, aber ich finde sie fair bewertet auf diesem Niveau. Aber selbst wenn sich die China-Problematik verschärft, dann heißt das natürlich zum Teil auch, dass diejenigen, die jetzt noch in China auch bestellen, dass die dann auf ASML zurückgreifen müssen. Also dass China hier die Infrastruktur selber aufbaut, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Im Übrigen völlig egal, wer da die Wahl gewinnt. Aber dennoch ist die Nachfrage, also das, was du als Schweinezyklus bezeichnest hat, sieht man oft in denjenigen, die dann die Chips nachher verkaufen, also in der Intel, AMD und so weiter, irgendwann vielleicht nochmal bei Nvidia, fast noch ein bisschen besser als bei dem Infrastrukturausstatter. Und von daher, ja, Kursziel über 1000, wenn wir über 3 Jahre sprechen, würde ich das sogar unterschreiben.
Ich würde noch ergänzen, Lars, zu dir, fair bewertet ist ja bei KI-Aktien fast schon unterbewertet. Also sind ja alle teuer. Also dass du da mal wirklich irgendwas fair bewertetes kriegst, ist ja wirklich schon ein Schnäppchen. Da zu warten auf eine Value-Chance, sage ich mal, mit Unterbewertung und ich kaufe die für ein Apple und ein Ei, da werden wir, wenn wir jetzt nicht einen Mega-Markt-Crash kriegen, nicht rankommen. Also von daher, solche Rücksetzer muss man dann psychologisch verarbeiten und dann halt voll rein wieder hell.
Volle Kante. Also Goldman Sachs sagt tatsächlich 1.100 Euro Kursziel. Sebastian, hast du denen das eingeflüstert?
Nö, aber vielleicht haben sie ein Video oder einen Podcast von mir mal angehört. Aber, also ich bin da zuversichtlich, dass wir da noch einiges an Kursgewinn sehen werden. Aber man muss halt auch ein bisschen Geduld und Zeit mitbringen. Wir wissen es nicht, ob die ASML jetzt nochmal 5%, 10, 15 abgibt. Also ich bin bei weitem nicht der Timing King. Und wenn sie halt noch ein bisschen fallen, dann ist mir es auch wurscht. Aber wir kaufen ja hier eine Story. Und da werden wir sicherlich gleich noch bei LVMH dazu näher eingehen. Aber wir kaufen ja eine Story. Und die passt für mich bei ASML komplett. Und wenn ich die dann von einem Tag auf den nächsten wegen zwei kleineren Problemen und nicht einem systemimmanenten Problem, sondern halt einem Kundenproblem 20% billiger kriege, dann muss ich da zuschlagen. Weil ich die Aktie am Tag davor schon super fand, dann finde ich es sogar da noch besser.
Ja, also wir sind eigentlich voll in einem Camp, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt diesen Capital Markets Day, den kann man im November nochmal abwarten. Da geben sie definitiv diese mittelfristige Guidance bis 2030 raus. Das wird mit Sicherheit nochmal ganz spannend. Und ja, also wenn sie da jetzt nicht alles falsch machen, dann wird das mit Sicherheit ein potenzielles Event sein, was die Aktie also auch nochmal wieder bewegen könnte in die richtige Richtung. Weil das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen bei der Vermeldung der Zahlen, dass der CEO ganz klar gesagt hat, also KI, unser Potenzial ist riesig. Das wird ein Riesenmarkt für uns und wir sind super positiv gestimmt. Ja, und alle haben sich aber nur auf wir gehen jetzt in die untere Range der Umsatzprognose und die Bruttomarge ist auch ein bisschen runtergegangen und die Auftragseingänge, okay, die waren jetzt wirklich nicht gut. Also wenn man 5 Milliarden guided oder erwartet wird und man liefert 2,5, das ist natürlich wirklich nicht so gut. Aber man muss auch mal sehen, dass im Q4 2023, da wurden 3 Milliarden erwartet an Auftragseingang und 9 Milliarden haben sie dann bekannt gegeben. Also das bedeutet, das ist aus meiner Sicht, widersprecht mir gerne, wenn ihr das anders seht, in sich schon eine super volatile Geschichte. Also diese Aktie wird immer volatil bleiben, in beide Richtungen.
Also darf ich mal zusammenfassen, zwei sowieso schon Investierte finden ihr Investment super geil. So.
Ja, aber du musst es ja geil finden, wenn du investiert bist, ansonsten musst du rausgehen. Du musst dir ja jeden Tag die Frage stellen, würde ich heute die Aktie wieder kaufen? Und wenn du sagst nein, wir hatten das schon mal bei einer früheren Ausgabe, dann musst du rausgehen. Also ich kann das bei mir bei allen Aktien und Positionen unterschreiben, außer PayPal. Da warte ich einfach noch, dass die Verluste, ich meine, PayPal hat sich auch ganz gut entwickelt, geringer werden. Da bin ich nicht mehr so super überzeugt wie früher, aber da geht wenigstens was in die richtige Richtung. Aber bei allen anderen muss ich sagen, da kann ich unterschreiben, dass ich die auch so kaufen würde. Und das muss man, finde ich, haben. Also du musst dein Investment gut finden.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich meine ja nur den kritischen Blick, wenn du 25 Jahre verheiratet bist und deine Frau fragt dich immer wieder, und sieht das super aus, Schatz? Wenn du immer Ja antwortest, wird sie dich irgendwann nicht mehr für voll nehmen. Und insofern, du musst auch mal ein geht so einstreuen. Aber bitte, ASML passt schon.
Folgt Lars für mehr Ehe-Tipps auf Insta.
Nächstes Jahr selber eine Hochzeit, nur zu.
Gut, gehen wir zu LVMH. Also das ist eine Aktie, Sebastian, von der wirst du dich niemals trennen, oder? Das,
die ist ja noch so viel besser, viel besserer als ASML.
Noch besserer. Okay,
Lars hat aber das Thema mitgebracht, der will es wissen heute.
Ja, stimmt, sorry, Entschuldigung. Lars, dein Thema.
Alles gut, ich lasse euch gerne den Vortritt und dann baue ich den Elfenbeinturm eben neu wieder auf gleich. Also, LVMH ist eine riesige Erfolgsstory. Wenn ich mich zwischen ASML und LVMH entscheiden müsste, was eigentlich gar keinen Sinn macht, dann würde ich eher ASML kaufen. Aber eins darf man nie vergessen, bei dieser ganzen Erfolgsstory, die basiert ganz wesentlich darauf, dass hier eine Branche genial durchkonsolidiert wurde. Also wer meint, das wäre möglich gewesen ohne diese Zukäufe mit dem über 10 Jahre hinweg sehr billig verfügbaren Geld, der verkennt, glaube ich, das, was im Fashion-Bereich zu verdienen ist. Das gilt natürlich auch für andere Anbieter. Und ich glaube nicht, dass LVMH jetzt ein schlechtes Unternehmen ist. Nur einfach zu sagen, in der Vergangenheit haben die immer geliefert, das ist mir ein bisschen zu einfach mit Blick auf die aktuellen Ergebnisse beziehungsweise die Warnung. Denn das war in dem Fall tatsächlich nicht nur, die Chinesen kaufen weniger, sondern sie kaufen weniger von den Marken, die LVMH im Portfolio hat. Denn ansonsten hätte beispielsweise eine Hermès, die Sebastian kann da entspannt drauf gucken, weil er in beiden investiert ist, ja. Aber die hatten diese Probleme nicht. Und es gibt viele, gerade im Fashion-Bereich, die dann irgendwann einen Stern hatten, der jahrelang geglüht hat. Und ja, und dann haben eben die, keine Ahnung, Profifußballer und Lifestyle-Influencer, die so einen Scheiß kaufen, dann haben sie eben keinen Bock mehr auf die Marke und schon gehen die Umsätze runter. Und das ist passiert.
Werbung. Wer kennt es nicht? Banken werben mit hohen Zinsen, teilweise von knapp 3%. Im Kleingedruckten steht dann aber, dass diese nur für die ersten 2 bis 3 Monate gelten. Danach gibt es bei Tagesgeldkonten in der Regel gerade mal unter 1%. Man fühlt sich hinters Licht geführt. Und selbst wenn nicht auf solche Lockangebotstaktiken zurückgegriffen wird, stehen in den kommenden Monaten sicher weitere Leitzinsanpassungen der EZB an, die eure Zinseinnahmen über 12 Monate weiter reduzieren. Wer sich also heute wirklich über einen längeren Zeitraum eine Verzinsung von über 3,4% pro Jahr sichern möchte, sollte sich einmal Liquid Income anschauen, die smarte Alternative zu Tages- und Festgeld. Dabei handelt es sich um ein Portfolio aus kurzlaufenden Anleihen von Staaten und Unternehmen mit hoher Bonität und ohne Währungsrisiken. So sichert ihr euch eine effektive Verzinsung über einen längeren Zeitraum, auch bei fallenden Leitzinsen. Was ich persönlich noch besonders spannend finde, das Kapital bleibt täglich verfügbar und ist als Sondervermögen in unbegrenzter Höhe abgesichert. Das heißt, ideal für Leute, die größere Beträge kurzfristig ohne großes Risiko anlegen wollen und keine Lust haben, das Geld über mehrere Tagesgeldkonten zu verteilen. Investieren kann jeder ab 100.000 Euro. Die Risiken und Kosten werden transparent auf der Webseite erläutert und starten bei nur 0,32% pro Jahr. Also, spannendes Angebot. Schaut gerne mal bei unserem Partner Liquid vorbei unter liquid.de/dip. Und Liquid schreibt man übrigens LIQID.
Ich habe gar nichts dagegen, dass man LVMH in Korrekturen kauft, wenn man da überzeugt ist. Aber immer dieser Automatismus, die haben immer geliefert und beim KGV von 21 konnte man die immer kaufen. Und die nächsten 10 Jahre sehen auch wieder rosig aus. Luxus verkauft sich immer. Luxus verkauft sich vielleicht immer. Da bin ich mir noch gar nicht mal so sicher, ob das immer so bleiben wird. Weil nach meinem ganz subjektiven Dafürhalten wird die Zielgruppe schon kleiner. Nichts gegen Fußballer, aber die allermeisten, die jetzt hier zugucken, sagen ja, für sowas gebe ich doch kein Geld aus. Klar, die allermeisten, die hier zugucken, müssen vielleicht auch nicht heute Abend in irgendein High-Fashion-Dinner im Burj Al Arab auftauchen oder wo auch immer die Klamotten getragen werden. Aber mich stört dieser Automatismus, die werden sich schon wieder erholen. Es gibt da durchaus dunkle Wolken am Horizont.
Ja, das ist wirklich ein ganz schweres Los, wenn du heute Abend schon wieder im Burj Al Arab da irgendwie mit Frank Ribéry so ein goldenes Steak essen musst, oder?
Das ist wirklich nicht meine Welt.
Aber warte mal.
Meine Regenjacke ist von Patagonia und die sind nicht an der Börse.
Eine Sache poppt mir jetzt gerade auch nochmal ganz schnell auf im Kopf, und zwar Lars, Hochzeit nächstes Jahr? Wie, wo, wer, was?
Silberne Hochzeit.
Ach, silberne Hochzeit. Ach so, okay, alles klar.
Vielleicht werden wir eingeladen, aber das wollen wir mal erst nochmal abwarten bis dahin.
Dann trage ich was von LVMH.
Zur Feier des
Tages. Ich komme nur, wenn es Steak mit Goldverzierung gibt.
Machen wir. Ach nee, so. Sorry, ich kann jetzt gerade nichts sehen. Wir schmeißen ja, genau. Salz auf unser Steak.
Podcast-Zuhörer ist das jetzt.
Ja,
Sebastian, LVMH, was sagst du zur Einlassung von Lars?
Die erholt sich wieder. Also Lars hat mit seiner Kritik natürlich recht. Also wir hatten günstiges Geld und LVMH hat natürlich ein Produktportfolio zusammengekauft mit vielen Marken. Aber da muss ich sagen, wenn du mal guckst auf die Welt, also die Leute werden tendenziell, auch wenn es aktuell jetzt nicht so aussieht, wieder reicher werden, Mittelschichten entstehen, reiche Leute entstehen. Und ich finde, LVMH hat vom Markenportfolio hier wirklich ein großes Angebot, was extrem gekauft wird. Aber man muss schon sehen, du hast natürlich Hermès, würde ich ganz am oberen Level noch ansetzen. Also wenn du da mal guckst, auch was Hermès kostet, da hast du nochmal eine andere Käuferschicht teilweise als bei LVMH. Und ja, momentan auch gerade durchs China-Geschäft haben die Probleme. Aber das ist etwas, wo ich sage, China wird wieder kommen. China wird sich massiv wieder erholen. Und wir werden hier sicherlich auch wieder Käufer sehen, die dann massiv bei LVMH und den ganzen Marken dazu kaufen. Und es gibt ja noch Wachstumspotenzial. Also LVMH beispielsweise könnte ja noch expandieren, was so die Skincare-Bereiche angeht, da sind die relativ schwach. Oder was auch Hotels angeht, die betreiben sie nicht. Auch da wäre noch Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren, um mit den Marken zu arbeiten. Also von daher, ich finde Luxus, ich würde jetzt nicht jedes Luxusunternehmen kaufen, aber LVMH sehe ich fast wie eine Art Fonds, wo Marken, die aufstreben, reinkommen, die versuchen sich entweder zu beteiligen, aufzukaufen, jetzt wie bei Moncler, strategische Partnerschaften durch gezielte Beteiligungen an der Holding einzugehen. Also ich finde, das Unternehmen ist sehr, sehr gut gemanagt, hat jetzt natürlich sicherlich Absatzprobleme, aber aktuell auch, Lars hat es angesprochen, KGV von 20 für nächstes Jahr, günstiger zu haben. Also wer da Geduld hat, ich bin etwas skeptisch, wenn wir mal auf den Chart gucken, so seit 2016, das war eine unglaubliche Wachstumsstory, dass es so weitergeht, es würde mich freuen, aber glaube ich daran erstmal nicht, weil momentan kostet Geld ja wieder Geld im Sinne von Zinsen. Aber wie gesagt, wenn China sich erholt, wenn wir wieder Wachstum richtig reinbekommen, dann wird auch LVMH mit seinen Marken wieder laufen. Und momentan siehst du aber auch ganz klar, die Leute halten sich zurück bei vielen Marken. Lars, du hast es richtig beschrieben. Und diejenigen, die halt Hermès kaufen, sind, würde ich sagen, nochmal auf einem anderen Level. Da kosten auch die Produkte nochmal in einer anderen Preisklasse, als wenn du LVMH kaufst. Also von daher, LVMH leidet etwas, aber für mich sind das, also ich habe meine Order drin gehabt unter 640, die wurde ausgeführt und ich fühle mich da wohl dabei.
Also wenn ich will gar nicht, das nochmal klarzustellen, ich glaube nur nicht, dass sich die Erfolgsstory wieder nochmal wiederholt, dass die vielleicht wie ein großer Luxury-Fonds sind, alles klar. Aber dann wächst du eben vielleicht 7 oder 8%. Und ich glaube, die meisten, die in LVMH direkt investiert sind, erwarten, dass sie auch weiterhin im Durchschnitt 18 oder 25% haben. Und das sehe ich überhaupt nicht. Zumal die letzten Unternehmensmeldungen nochmal, ich möchte es gar nicht schlecht reden. Ich glaube, es ist ein normaler Sättigungsprozess. Es ist jetzt nicht so, dass Bernard Arnault eines Morgens aufgestanden ist und gesagt hätte, er würde nicht noch gern weiter zukaufen. Aber du hast einfach so eine kritische Größe erreicht. Und da ist es auch völlig normal, dass du die Wachstumsraten nicht mehr hast. Und das wird meines Erachtens passieren. Sie haben fast 200 Millionen für Sponsoring bei den Olympischen Spielen ausgegeben. Sie kaufen jetzt einen großen Stake an Paris Saint-Germain. Das sind für mich alles so Sachen, wo ich sage, ja, du musst halt jedes Prozent Wachstum dir teuer erkaufen. Und jetzt mal im Fußballbild gesprochen, wir sind, was Fußball angeht, glaube ich, Peak Product gerade irgendwo, dass die Generationen hinterher sind eher im E-Sports-Bereich, als dass sie für 150 Euro ins Stadion gehen. Oder in Paris ist es, glaube ich, noch ein bisschen teurer. All das ist völlig in Ordnung. Das können die sich leisten. Das sind Peanuts für die. Nur es ist eben so ein Anzeichen dafür, dass wir in so eine Sättigungsphase bekommen. Und da kriegst du nicht mehr zweistellige Wachstumsraten jedes Jahr.
Außer du erfindest dich halt wieder neu. Also ich meine, es ist ein bisschen übertrieben, jetzt mit Tech zu vergleichen. Aber wir dachten damals, oder was heißt wir? Ich dachte damals, als Facebook an die Börse ging mit einer Bewertung von 100 Milliarden, was soll da noch rauskommen? Das war's. Und wenn ihr mal guckt, wo wir heute bei Tech-Konzernen stehen. Und jetzt ist natürlich Fashion und Luxus und Mode und LVMH nicht Tech. Aber wie gerade gesagt, es gibt Bereiche wie die ganze Hotellerie, wo man noch rein expandieren könnte, wo vielleicht Fantasie entsteht. Ganz neue Geschäftsfelder. Also ja, wenn wir es jetzt mal isoliert betrachten und sagen, wo ist da jetzt noch Platz für LVMH? Ich meine, was Neues kommt auf, die Leute wollen es. LVMH versucht da irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen und ist da voll dabei. Ob da jetzt wieder der Riesenhype entsteht, bin ich bei dir. Aber vielleicht gibt es neue Felder, in die expandieren. Ja, aber
deswegen investierst du in LVMH, weil die vielleicht neue Felder finden. Ich meine, sag mir mal irgendein Unternehmen, auf das das nicht zutreffen würde. Vielleicht erfindet sich ja auch Bayer neu oder Infineon oder whatever. Das ist ja jetzt nicht der perfekte Kaufgrund, wenn man sagt, vielleicht erfindet sich das Unternehmen neu.
Finde ich schon. Das ist ja wie eine eingebaute Option. Du hast ein gut gemanagtes, super Unternehmen wie LVMH. Die werden ihren Weg gehen, die werden wertvoller werden, die werden liefern. Und wenn die dann zusätzlich wieder Geschäftsfelder erschließen, wo einfach Luxus zieht, dann habe ich das ja wie eine Option obendrauf, dass wir die alten Wachstumsraten erreicht werden können. Also da
würde ich jetzt mal abwarten. Ja, aber betrifft halt auch jedes andere Unternehmen. Also ich könnte ja, sag mir mal, irgendeine Aktie, bei der man nicht sagen könnte, ja, wenn die sich neu erfinden, dann haben die eine glorreiche Zukunft vor sich, ja.
Ich spreche hier von einem guten Fundament bei LVMH, wo du garantiert in den nächsten Jahren Gewinne machen wirst, aber on top vielleicht sogar noch mehr, wenn die sagen, wir gehen jetzt in 5-Sterne-Plus-Luxushotelbereiche rein und managen da eine ganze Kette und alle rennen da rein, weil wir da noch unsere Sachen ausgestellt haben und was weiß ich alles. Also ich finde, das ist wie eine Option, dass du sagst, du kaufst das Unternehmen, du hast jetzt kein großes Risiko in Anführungsstrichen, weil die Aktie gut laufen wird, aber on top besteht immer noch die Fantasie, dass sie in neue Bereiche expandieren mit ihrer starken Marke, der die Leute vertrauen und dadurch eben Zusatzwachstum generieren und dadurch wieder die Aktiengewinne in Zukunft beschleunigen können. Also das ist mein Punkt, nicht ein Turnaround und irgendeine Kackbude.
Sebastian, du hast ja jetzt schon strategische Optionen, insbesondere mit der Hotellerie, angesprochen. Siehst du das denn auch als ein strategisches Risiko, dass beispielsweise sich die Konsumgewohnheiten von Gen Z irgendwie komplett ändern könnten, dass die halt sagen, selbst wenn wir reich sind, gut situiert sind, dass wir uns halt einfach diese Produkte nicht kaufen, weil wir anders ticken und so weiter. Also siehst du das als strategische Downside?
Gar nicht. Nein? Das sagt man jetzt oder viele und sagen, ja, die jungen Leute und die werden das anders sehen. Luxus wird immer gehen. Also ob man sich einen Schal rumbindet oder ob das dann ein customized Schuh ist oder ein Birkenstock für 500 Euro, wo irgendwie ein Dior-Logo noch mit drauf ist, keine Ahnung. Aber Luxus wird immer gehen und du hast ja wirklich interessante Studien, wo du sagst, ja, die jungen Leute, die sind eher in dieser Share-Economy, wo man alles teilt und tauscht und gar kein Geld braucht oder investiert. Und dann gibt's aber Studien, die zeigen, in dem Moment, wo viele dann Geld haben, finden sie es immer so cool, irgendwie den ganzen Scheiß zu teilen, sondern eher alles selber zu besitzen. Also ich bin mir sicher, dass wenn irgendwas in den nächsten Jahren noch laufen wird, dann wird es Luxus sein. 100%. Da werden Lars und ich noch einiges zu diskutieren haben.
Ja, die Aktie, ich meine, du hättest die Silberhochzeit feiern sollen. Einen treueren Typen als dich gibt es ja kaum noch. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr arbeiten will, ich werde dir die Hälfte gerne, ich weiß, du hast keinen Bock drauf, dann gebe ich dir die Hälfte meines Kapitals, weil ich sage, wenn es hier um Branchen, wenn es um ETFs geht, das ist bei Hell bestens aufgehoben. Aber sag mir mal eine Einzelaktie, langfristig, von der du dich getrennt hast, weil du gesagt hast, nee, die bringen es einfach nicht mehr. Du bist einfach ein wirklich treuer Typ. Das ist ja, das ehrt dich ja auch.
Stimmt, ja, ja, ich kann dir jetzt keine nennen. Aber du hast gerade den Kopf geschüttelt. Ich gebe mal Timos Frage an dich jetzt weiter. Sagst du, die jungen Leute, ich meine, es klingt ja wie voll der Opa-Podcast, aber die jungen Leute werden künftig auf Luxus verzichten?
Ach, die, ich weiß es nicht. Luxus liegt ja auch so ein bisschen im Auge des Betrachters. Also das, was ich dieses auf der Motorhaube regeln und möglichst viele Marken dabei zeigen, die man so hat. Ehrlicherweise glaube ich, das ist für die allermeisten schon heute auch total peinlich. Aber natürlich ist die, irgendwelche Statussymbole hochzuhalten und zu zeigen, willst du das nicht auch haben? Das wird es wahrscheinlich immer geben. Ob das dann die Marken von LVMH sind, I don't know, das will ich denen gar nicht absprechen. Also auf irgendeine Art und Weise wird ja so etwas immer eine Rolle spielen. Ich bin da nur insgesamt ein bisschen skeptischer, dass man, es gibt nicht so viele Marken, die sich über so einen langen Zeitraum gehalten haben. Ich meine, Balenciaga oder Gucci war eine Zeit lang, dachten ja auch mal, es ist cool. Und wenn du jetzt da läufst, dann weißt du, okay, hast gerade bei Best Secret mit 70% geschossen oder so. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Aber ich will dem LVMH gar nicht absprechen, dass sie auch Marken haben werden, die Menschen noch gerne bezahlen.
Und Champagner, Lars.
Ja, nachdem du jetzt entdeckt hast, dass Champagner ganz gut schmeckt. Champagner wird immer gehen.
Vielleicht kommt ja der Kicker, wenn LVMH sagt, hey Leute, ihr könnt jetzt auch mit Bitcoin bei uns bezahlen.
Sehr gute Überleitung. Bravo.
Perfekt.
Bravo.
Perfekt.
Ja, das Bitcoin-Thema. Ich mach's mal auf und ich werf's euch gleich zu als Frage. Wo ist die Rallye nach dem Halving? Also am 20. April hatten wir ja hier die Halbierung der Block-Size. Kurs damals $65,000. Aktuell stehen wir ein bisschen drüber. Aber so diese Rallye, die da versprochen wurde und die ja immer gekommen ist in den Jahren zuvor. Also wenn ihr mal guckt, 2012, da war danach irgendwie 600-800%, 2016, 20. Also immer ging es deutlich nach oben. Jetzt können wir nicht wirklich davon sprechen, dass da was ging. Also kommt da jetzt noch was oder ist es jetzt anders geworden?
Also ich halte die Wahrscheinlichkeit für durchaus gegeben, dass wir das alte Hoch nochmal anlaufen und möglicherweise auch drüber hinausgehen. Also ich sehe jetzt nicht kurzfristig irgendwie eine super Eskalation, also irgendwas so in Richtung 100.000. Aber ich glaube schon, dass wir bis zum Ende des Jahres irgendwie durchaus über die 70.000 gehen. Und es wäre sogar wünschenswert, weil, also ich habe nämlich noch mal ein bisschen nachgekauft und ich habe auch die Coinbase, habe ich jetzt zumindest mal kurzfristig gekauft, weil ich...
Ganz uneigennützig.
Ja, ganz uneigennützig. Und Sebastian, du sagst ja immer so schön, die Coinbase ist Bitcoin auf Steroiden und mit diesem Slogan im Kopf habe ich gestern einfach mal eine Order reingehauen. Also wir nehmen am Freitagvormittag auch auf, am Donnerstag habe ich zu 192 die Coinbase gekauft. Und dann schauen wir mal. Also das ist ja jetzt erstmal schon ein Commitment, weil ich glaube, dass es gerade nicht so schlecht aussieht, oder Lars?
Ganz kurze Unterbrechung. Sebastian hier. Und Mensch, Leute, das hat ja letztes Mal super funktioniert. Mein Aufruf hier, dass wir in den deutschen Wirtschafts-Podcast-Charts noch deutlich aufsteigen wollen. Das hat geklappt. Wir sind ein paar Plätze weitergekommen, aber nicht nachlassen, weitermachen. Lasst gerne ein Abo da, teilt die Ausgaben immer mit euren Freunden, die interessiert sind. Wir haben noch ein Ziel und wir wollen noch ein bisschen weiter aufsteigen. Und dann war es das für die Unterbrechung. Ausgabe geht jetzt weiter.
Ja, ich wünschte, ich hätte heute meinen Anti-Freitag, aber da muss ich leider mit einstimmen. Ich habe unter der Woche auch im Video gesagt, alles oberhalb von $60.000 führt de facto sowieso zum Allzeithoch, aber das ist so die Marke, die meines Erachtens nicht mehr unterschritten werden darf und auch nicht unterschritten werden darf, da hat Sebastian vollkommen recht, weil wir jetzt in eine Phase des Halving-Zyklus kommen, da muss Bitcoin einfach steigen. Also wenn hier in den nächsten 6 bis 8 Wochen wir kein neues Allzeithoch sehen, dann wäre das schlicht und einfach ein Abweichen gegenüber vergangener Zyklen und da darf man dann durchaus mal die Augenbrauen hochziehen. Ich bin aber einigermaßen bullish. Wir sollten vielleicht einen kleinen Stempel geben. Also während wir das aufnehmen, handelt Bitcoin bei 67.850 aufgerundet US-Dollar und wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden so seine Widerstandslinie ein bisschen testen. Und ja, ich sehe auch kein direktes Durchmarschieren auf ein neues Allzeithoch. Dazu hat die Konsolidierung zu lange gedauert Und man darf ja nicht vergessen, die einzig wahre Korrelation besteht zur Liquidität. Und wenn wir uns vergangene Halving-Zyklen anschauen, dann ging das, zufällig oder nicht, wer weiß es, oft mit einer sehr, sehr expansiven Geldpolitik einher. Und ich glaube zwar auch, dass sich die Liquiditätsbedingungen in den nächsten Wochen verbessern, allerdings nicht in dem Ausmaß vorher, nachher wie in der Vergangenheit. Ich könnte mir also so wie du, Timo, auch vorstellen, dass wir erstmal so in Richtung 80 bis 85.000 US-Dollar steigen. Und ja, mehr ist ja heute gar nicht gefordert, ein neues Allzeithoch. Jeder wird da schon seinen eigenen Plan haben, was er damit machen will.
Aber ich finde, Sebastian hat definitiv einen Punkt, wenn er diese Frage aufwirft, also jetzt mal komplett abseits vom Halving, weil wir haben ja nochmal zusätzliche Faktoren, die man auch mit berücksichtigen muss. Wir haben jetzt auf einmal ETFs, Bitcoin hat den Ritterschlag bekommen und eigentlich sind die Umfeldbedingungen viel, viel besser als in der Vergangenheit und dafür bewegt sich Bitcoin jetzt seit ein paar Monaten eigentlich viel, viel schlechter, als man es zunächst erwartet hätte. Und das ist dann natürlich irgendwie, wenn man das noch in die Rechnung mit einkalkuliert, ist das ja auch zumindest, sagen wir mal, nachdenkenswert.
Ja, erinnert ihr euch noch, als wir über die Einführung der Bitcoin-ETFs gesprochen hatten? Und ich hatte damals gesagt, das sehe ich jetzt als eine Art Zäsur und das wird jetzt super spannend werden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass dadurch ja institutionelles Geld reinkommt. Damit hast du institutionelle Market Maker, die Kurse stellen. Dadurch hast du tiefere Märkte, mehr Liquidität. Und das nimmt natürlich auch irgendwo Volatilität raus. Und da wollte ich euch jetzt auch die Frage nämlich stellen, ob aufgrund dessen, dass wir jetzt wirklich viel institutionelles Geld da drin haben und professionelle Investoren, einfach der Bitcoin lethargischer wurde, langsamer wurde und halt nicht mehr diese krassen Rallyes geliefert hat, wie wo Bitcoin hauptsächlich noch, sag ich mal, im Nerd-Bereich, im Privatanlegerbereich war und jetzt, wo wir auf einer professionellen Ebene sind, ist natürlich da Geschwindigkeit einfach rausgenommen worden. Also das könnte in meinen Augen auch ein Grund dafür sein, dass man so frühere Zyklen, wo wir noch nicht institutionelles Kapital drin hatten, vielleicht gar nicht mehr so vergleichen kann beim Bitcoin, auch gar nicht mehr diese Erwartungshaltung haben kann, wie bei früheren Events.
Ja, ich denke, mehr Liquidität bringt automatisch oder sollte normalerweise automatisch weniger Volatilität mit sich bringen. Und ich glaube, das ist erstmal gut. Und insofern ist deine Frage darauf ausgerichtet, ob wir das irgendwie negativ finden, weil jetzt irgendwelche ganz, ganz steilen Rallyes nicht mehr stattfinden. Da muss ich sagen, nee, das ist mir ehrlicherweise egal. Ich habe es jetzt lieber ein bisschen in Anführungszeichen gemütlicher, weil man so natürlich auch sozusagen seine Positionsgröße einfach auch ein bisschen größer machen kann. Immer wieder, trotzdem, das bleibt ja weiterhin ein volatiles Asset im Vergleich zu anderen und man kann immer wieder mal so ein bisschen andicken, so ein bisschen aufstocken, solange der langfristige Trend irgendwie intakt ist. Also das finde ich ehrlicherweise ganz attraktiv, dass man halt nicht damit rechnen muss, über Nacht oder vielleicht über ein schlechtes Wochenende oder so, gehen dir dann auf einmal irgendwie 40-50% flöten. Das wäre für mich eher ein Grund zu sagen, nee, ich halte mich lieber fern oder ich gehe mit ganz, ganz schmalem Geld da rein.
Ja, ist ein Punkt. Also weniger Volatilität ist für die allermeisten attraktiver. Es gab ja auch damals den Begriff dieses Left Translated Cycle. Also wir dürfen nicht vergessen, Anfang 24 hat sich Bitcoin mal fast verdoppelt im Kurs, ne? Und das zu einer Phase, wo das eigentlich in dem Halving-Zyklus noch gar nicht mit drin war. Also vielleicht ist ein Teil dessen auch dort mit schon reingeflossen an Nachfrage. Und nur zu der Liquidität, wenn wir jetzt über die Liquidität bereitgestellt von Notenbanken sprechen. Aktuell muss das, zumindest offiziell, das QT-Programm, also Quantitative Tightening, erst noch enden. Wir sind offiziell nicht in einer expansiven Phase der Geldpolitik und dafür finde ich eine Seitwärtskonsolidierung in Bitcoin gar nicht so verkehrt. Und die wer jeden Tag drauf schaut und sich Sorgen macht, wenn es 5% fällt, der sollte einfach seine Positionsgröße reduzieren. Also so ist dieser Basiswert nicht handelbar, indem man sagt, muss doch, das ist meine. Aber ich glaube, die Branche ist da auch ein bisschen erwachsener geworden und von daher, ja, long and strong.
Und das würde ich auch absolut so teilen für die Spotify. Long and strong. Also, die hat sich ja sehr, sehr gut. Nee, noch nicht. Aber ich habe wirklich, ich glaube, dass es kommt. Also, ich bin noch so ein bisschen in diesem Prozess drin, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich mich an dem Unternehmen, ähnlich wie bei der ASML, auch einfach beteiligen möchte. Weil, ja, ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, als die irgendwo bei 100 Euro mal rumgedümpelt sind, dass die also wirklich eine Möglichkeit haben, richtig, richtig profitabel zu werden. Und da, das haben sie jetzt geschafft. Und da sind sie auf einem sehr guten Weg. Die Wachstumsraten stimmen. Der operative Cashflow stimmt. Und ich finde, dass Spotify einfach einen extrem guten Job macht. Also erstmal haben sie ein extrem attraktives Produkt mit dem Plattformgeschäftsmodell. Dann sind die auch bei mir irgendwie total positiv abgespeichert. Also also einerseits dadurch, weil ich ja relativ viel auf Spotify unterwegs bin, also Podcasts höre, Musik höre und so weiter. Aber jetzt in letzter Zeit fällt mir immer wieder auf, wie smart Spotify vorgeht, um mich irgendwie weiter in diesen Kosmos reinzuziehen. Also indem sie einfach, also ich habe eine Playlist mit meinen Lieblingssongs und dann kannst du so einen Smart Shuffle einstellen und dann schlägt dir Spotify automatisiert auch nochmal weitere Songs vor. Dadurch habe ich total vieles neu entdeckt, was ich vorher gar nicht kannte, wo ich aber gesagt habe, okay, wow, das ist cool. Also das heißt, insbesondere so in den letzten Monaten ist der Algorithmus aus meiner Sicht, also zumindest für mich persönlich, richtig, richtig stark geworden. Und ich habe so viele tolle neue Songs jetzt in meiner Playlist. Also das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, glaube ich, dass viele Leute, also auch wenn es möglicherweise in puncto Inflation nochmal schwieriger werden wird, oder die Inflation zurückkommt und ein paar Leute wieder ein paar Einsparungen treffen müssen und so weiter, dass das Spotify-Abo nicht das erste sein wird, was du abschaffst. Und wenn, dann hörst du ja weiter, einfach weil du die Option hast, okay, dann lässt du dir halt ein bisschen Werbung da reinschalten. Und ich glaube, dass auch diese Preiselastizität, wenn du das Spotify-Premium-Abo hast, also um dir die Werbung nicht anzeigen zu lassen, dass da eine gewisse Preiselastizität nicht gegeben ist. Also das bedeutet, wenn die da irgendwie 1,99, 2,99 oder so, was prozentual relativ viel wäre, wenn die da jetzt nochmal on top was geben im Preis, dass da nicht viele Leute sagen, okay, aber jetzt wird's aber schweineteuer. Und insofern sind das irgendwie so mehrere Faktoren, die aus meiner Sicht jetzt gerade zusammenspielen. Was so ein bisschen so Painpoint ist, ich kann nicht beurteilen, wie Spotify ehrlicherweise so in zum Beispiel anderen Regionen wie in Asien, Südamerika oder auch in Afrika oder so, ob das gut klappen kann. Also ich habe so diesen europäischen Blick. Mir gefällt das sehr, sehr gut, was sie gerade hier in Europa machen. In Amerika sind sie ja offenbar auch irgendwie so halbwegs angesagt. Aber ja, ich kann das überhaupt nicht sagen, wie das in irgendwie so kleineren oder nicht in kleineren Märkten, aber wo das in Märkten ist, wo sie möglicherweise jetzt gerade noch ein bisschen kleiner sind und ob man da eine spezielle Strategie braucht als Plattform, als Audioplattform, um dort in diese Märkte reinzukommen und wie natürlich also auch das Mediennutzungsverhalten in diesen Märkten ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde Spotify wirklich toll und ich glaube, dass ich da was tun werde. Und ich möchte das jetzt halt nur mal für euch zur Diskussion geben. Also könnt ihr mit dieser These was anfangen? Teuer, das muss man noch mit dazu sagen. Also es ist wirklich teuer, aber leider geil.
Aber könnt ihr damit was anfangen? Berechtigt teuer, weil ich habe ja mal die Zahlen vorliegen. Letztes Jahr hatte Spotify ja noch 288 Millionen Euro Verlust und dieses Jahr 1,4 Milliarden Gewinn. Nächstes Jahr 2 Milliarden, dann 2,6 Milliarden. Also die haben vom Verlust in die Gewinnzone es jetzt geschafft, sich umzubauen. Und das ist natürlich der Grund, warum Spotify so abgegangen ist. Aber auch wenn es schön ist, dass du viele neue Lieder in deiner Playlist hast, also ich bin nicht bei Spotify investiert, ich habe es auch nicht vor, ich muss ja auch widersprechen. Du hast zwar erstmal so einen Punkt, dass auch wenn es den Leuten schlechter geht, okay, behältst du erstmal dein Spotify und deine Lieder. Ich finde aber, du hast halt als Konkurrenz Apple und Amazon auch noch in dem Spiel. Und wenn Amazon noch mehr in Prime reinhaut oder Apple noch mehr mit Apple Music. Also ich muss sagen, ich bin Spotify-Kunde der ersten Stunde. Und ich habe auch nie irgendwie Bock gehabt, jetzt zu Apple oder Amazon zu zögern. Aber auch wegen Faulheit. Das Abo läuft halt nebenbei mit und komm, ist mir egal. Als Prime-Kunde, keine Ahnung, vielleicht würde ich es ein bisschen billiger kriegen. Aber ob ich mir dann 5 oder 10 Euro spare im Monat, das ist mir jetzt wurscht. Deswegen bin ich nicht der Optimierer. Aber wenn Apple oder Amazon da noch mehr reingehen. Ich meine, du hast jetzt bei Spotify Technik und Musik. Die Musik lizenzierst du, Aber es ist jetzt, finde ich, nicht so der Mega-Burggraben da herum, dass du sagst, ich gehe nie weg. Weil Doch. Du kannst, du verlierst deine Playlists, aber du kannst die halt, wenn du dann ein bisschen Zeit rein investiert, auch wieder bei Apple oder bei Amazon anlegen. Also da bin ich einfach etwas skeptisch, ob du da als einzelner Player, der nur Musik macht, bestehen kannst gegen diese Mega-Giganten mit ihren Riesenbudgets. Und die nehmen das vielleicht einfach mit, ich bin gleich fertig, die nehmen dieses Musikgeschäft einfach so nebenbei mit, um irgendwo anders viel mehr Geld zu verdienen und werfen es dir hinterher. Also das ist so das Gegenargument, was ich anführen würde.
Mhm. Okay. Lars, möchtest du zuerst? Also ich hätte auch eine Menge zu sagen.
Ja, also zuerst mal, weil es der Kunde der ersten Stunde sagt, das ist ja eigentlich auch ein Rap, ne? Ich gebe es in die Runde, ich bin Spotify-Kunde der allerersten Stunde. Aber das... Ja. Merci.
Bravo.
Gut. Doria. Also, zuerst mal muss ich sagen, ich bin eigentlich im Camp Sebastian immer gewesen, aber wir müssen ja auch, ich weiß, dass wir beide das so ähnlich vermutlich auch über Netflix gedacht haben. Und Netflix hat sich auch extrem gut und ich gebe es offen zu, viel besser als von mir erwartet entwickelt. Das gilt auch für Spotify. Deswegen sollte man meine Stimme vielleicht ein bisschen on hold setzen. Was mir aber gerade aufgefallen ist, als du das Thema mitgebracht hast, wenn man sich mal die beiden Charts anguckt, Netflix und Spotify, dann sieht man natürlich zum einen die Funktion eines wahrscheinlich sinkenden Zinses. Also beide haben sich beinahe identisch entwickelt vom Kursverlauf her. Das liegt natürlich auch daran, dass bei Unternehmen, die schnell wachsen, wird weniger diskontiert bei niedrigen Zins und so weiter. Aber wenn man jetzt einen Long-Short-Hedgefund hätte, Long-Short-Hedgefunds suchen immer nach einer Position, mit der sie von fallenden Kursen gewinnen und einer Position, mit der sie von steigenden Kursen gewinnen. Und die lassen sie per gegeneinander Trade. Matchen sozusagen. Bitte?
Per Trade, oder?
Genau, also, das ist der Grundgedanke dahinter. Ja. Wenn ich heute sowas eröffnen würde, dann würde ich Spotify gegen Netflix laufen lassen und würde bei Spotify auf steigende Kurse setzen. Denn bei Netflix wird derzeit zwar ein etwas günstigeres KGV mitgegeben, knapp unter 40, aber für ein Wachstum, was gerade mal knapp unter 10% liegt. Und von daher, auch wenn Spotify ein bisschen teurer daherkommt, mein Tipp wäre, dass sich Spotify in den nächsten 2 Jahren besser entwickelt, der Kurs, als der von Netflix. Das heißt nicht, dass einer von beiden steigen muss. Aber das finde ich durchaus interessanter, dann Unternehmen in dem Moment, wo sie in die Profitabilität reingehen und dann auch wirklich Geld verdienen, das finde ich spannender als bei Netflix, bei denen ich mich allerdings auch schon sehr lange frage, wie die es schaffen, irgendwie immer noch was rauszuholen.
Aber Netflix wird immer schlechter. Ich finde Netflix, diese Eigenproduktion, das ist hingerotzter Inhalt und also fast schon muss man Netflix anzeigen für diese Zeitdiebstahl. Also
Deep Fraud.
Aber wirklich, es ist das nur ist noch, awesome. Timo, du interessierst dich auch für Filme, ich finde Rotz.
Vor allem die Schauspielern können, werden von Netflix offensichtlich angerufen und gesagt, hier haben wir 40 Millionen, wir wollen das Ding aber in 6 Wochen abdrehen und dann kommt da eine dabei raus. Es ist wirklich schlimm.
Ich habe es nur noch wegen den Dokus. Muss ich ehrlich sagen, ich überlege immer wieder, ob ich es beende.
Die Mendes Brothers waren hart, ne?
Ja.
Alter Schwede, das waren die 80er, du.
Das verlängert dann wieder, weißt du? Dann sagst du, komm, lass mal 2 Monate laufen, vielleicht kommt nochmal so ein Ding.
Ja, harte Nummer.
Nee, sehe ich genauso. Und ich meine, schau mal, Spotify hat eben null von diesen Produktionskosten. Also nicht null, aber wenig im Vergleich zu Netflix. Netflix muss extrem viel Geld in die Hand nehmen, weil die brauchen diese Eigenproduktionen. Und das hat Spotify eben nicht. Und ich glaube, der Punkt, Sebastian, ist, dass die schon irgendwie einen Burggraben haben, in dem Sinne, also kein... Weil Apple und Amazon, ich glaube nicht, dass die sagen, also Audio ist jetzt das Ding und da müssen wir unglaublich reingehen, weil die sind gerade mit KI beschäftigt. Ich glaube, Spotify hat den Vorteil, dass sie fokussiert arbeiten können und fokussiert sich verbessern können. Und diesen Vorteil hat Amazon nicht. Und ich glaube, das sieht man auch, also meiner Meinung nach, ich bin ja auch Amazon Prime-Kunde und trotzdem habe ich noch nie Musik gehört über Amazon.
Ich auch
nicht. Und auch keine Podcasts und so weiter. Und ich bin auch Apple-Kunde, aber ehrlicherweise, wenn ich Podcasts höre, ja, dann nutze ich nicht den Apple-Podcast und ich nutze auch nicht Apple Music. Und das ist möglicherweise für ganz viele Apple-Nutzer ist es anders, ja, also die viel mehr in diesem Apple-Kosmos drin sind, da bin ich halt nicht ganz so tief drin, aber ich glaube, Spotify macht extrem viel richtig, indem sie kleine Dinge voranbringen. Du orderst jetzt Konzerttickets über Spotify, kannst du machen. Spotify schlägt dir Konzertdaten vor, die in deinem Umkreis und so weiter sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Geschäft irgendwie auch ganz gut weiterzuentwickeln ist. Also ähnlich, Sebastian, wie du sagst, ja, also LVMH, die könnten ja in die Hotellerie reingehen, strategisch. Ich glaube, da ist viel möglich für Spotify, das, was sie jetzt machen, mit zusätzlichem Nutzen anzureichern, wo die Leute aber auch bereit sind, dann nochmal Geld in die Hand zu nehmen. Also was es jetzt konkret sein wird, außer den Konzerttickets on top und so, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich bin ja auch nicht im Vorstand von Spotify. Also, ja.
Ich mache noch eine Klammer neben unseren drei Meinungen. Ich habe mal geguckt, so was die Analystengemeinde sagt. Und es gibt 37 Analysten, die Spotify auf dem Radar haben. Und die Mehrheit sagt, ist ein Kauf.
Das ist mal als
vierte Meinung.
Also das heißt, die letzte Viertelstunde einfach vorspulen bis hierhin. Die Analysten sagen, Spotify ist ein Kauf. Also erledigt. Wie ist denn das bei Nestlé? Ich glaube, da sagen nicht so viele Analysten, ist gerade ein Kauf, oder?
Doch, das tun sie ja tatsächlich. Aber Sell-Side Research ist halt auch immer ein bisschen langsam und selten besonders mutig. Ja, ich habe das Thema mitgebracht. Ich muss dazu sagen, ich bin Aktionär. Und zwar ist Nestlé bei mir im Portfolio, in dem es um passive Dividenden geht. Und wenn ich jetzt nur auf die Dividenden schaue und den Kurs ignoriere, dann dürfte ich gar nicht so traurig sein. Mal abgesehen davon, dass ich mir leidigerweise immer noch die Quellensteuer aus der Schweiz zurückholen muss. Aber was das angeht, haben sie geliefert. Aber der Kurs ist katastrophal. Und ich muss auch sagen, das Unternehmen hat wahnsinnig langsam reagiert. Man könnte fast auf die Idee, also meine Götte, Schweizer sind nicht langsam, Deutsche sind nicht immer pünktlich. Und I don't know, Amerikaner haben teilweise auch eine Schule besucht. Ihr wisst, was ich meine. Diese Vorurteile passen natürlich im Aktienmarkt auch nicht. Aber es ist in dem Fall hat man wirklich den Eindruck, wie lange hat das denn bitte schön gedauert? Also die jetzt achtet man darauf, sollen die Margen wieder besser werden und, und. Das war meines Erachtens verspätet. Vielleicht auch, weil man einigermaßen erfolgsverwöhnt war bei Nestlé. Aber wenn ich mir die letzten Stimmen anschaue, dann habe ich den Eindruck, man hat es verstanden. Und es ist oft, nicht immer, aber ein Signal, wenn ein Unternehmen seine Gewinnziele kürzt, die Aktie aber gar nicht mehr fällt. Weil vermutlich alle, die aussteigen wollten, sind schon ausgestiegen. Und sowas haben wir in der vergangenen Woche gesehen. Es fällt mir schwer, weil ich wirklich ganz schwierig finde, langfristig und antizyklisch passt für mich eigentlich nicht zusammen. Und deswegen möchte ich auch in den nächsten 12 bis 18 Monaten hier deutlich erkennbare Verbesserungen sehen. Ansonsten muss man sich auch von so einem, langfristig ist ja immer noch ein Dividenden-Champion, muss man sich dann auch davon trennen. Aber es könnte jetzt wirklich ein ganz interessanter Einstiegszeitpunkt sein.
Ich habe gekauft vor 2 Wochen. Ich habe Nestlé nachgelegt. Ich sehe es aber, wie du, und ich muss noch ergänzen, sie haben jetzt einen neuen CEO, der auch die Nestlé-DNA in sich hat, die Sprache in sich hat. Da sind jetzt viele Hoffnungen drauf gebaut worden. Und Nestlé hat ja auch früher versucht, durch Zukäufe und Financial Engineering hier zu wachsen. Und da wurde aber, und das ist auch so eine Analystenkritik, auch irgendwo das Markenportfolio natürlich vernachlässigt. Und jetzt hast du Inflation, die Leute sparen, dann kaufst du halt beim Discounter eher das No-Name-Produkt als jetzt das teure Markenprodukt. Aber ich würde sagen, das ist ein bisschen wie bei LVMH gerade. Also die Marken, die Nestlé hat, die sind ja stark. Also da würde ich schon noch darauf setzen, dass man da diesen Konzern wieder rumreißen kann und entsprechend auch wieder liefern. Ich meine, Dividendenrendite, du hast gesagt, Lars, aktuell 3,6%. Das ist nicht schlecht für so einen Giganten. Und KGV ist der 10-Jahres-Durchschnitt 25. Und aktuell kann man es kaufen für 19, also basierend auf den Schätzungen für nächstes Jahr. Also ich glaube, auch bei Nestlé ist der ganze Schmatz jetzt erstmal eingepreist. Aber jetzt müssen sie natürlich liefern.
Darf ich an der Stelle vielleicht mal ganz kurz, weil ich glaube, ich habe komisch das Bild eben gezeichnet. Ich wollte nicht 380 Millionen Amerikaner beleidigen. Also mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich habe heute Morgen noch diesen Typen gesehen. Du kennst den namentlich, der in einem Zug alle Flaschen so leer trinken kann und der macht so ein komisches Bild dazu.
Uncle Sink,
der Bier-Tornado. Das ist das letzte Reel, das was ich gesehen habe, bevor wir hier aufgenommen haben.
Und da der ist Australier.
Australier auch noch und ich beleidige unnötig. Also selbstverständlich, ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Ja, was ist denn das typische Bild für Amerikaner? Essen alle Hamburger? Auf jeden Fall, naja, erfolgreichste Volkswirtschaft der Welt, wird wohl auch viele qualifizierte Menschen haben. Also ich entschuldige mich hier für diesen unflätigen Gedanken in aller Form. Aber dass Deutsche pünktlich sind und Schweizer nicht immer rasend schnell, das kann man vielleicht stehen lassen, oder?
Make America great again.
Ja. Timo, was hast du?
Ja, Nestlé, da gibt es so ein Video, das war eins der allerersten Videos, die ich damals mit Mission Money zusammen produziert habe. Da haben wir 4 Must-Have-Aktien aufgestellt. Wollt ihr raten, welche das waren?
Die man fürs Leben braucht,
oder? Was glaubt ihr? 2016, genau. 4 Must-Have-Aktien haben wir da.
Apple?
Nee.
Amazon?
Ja.
Also Nestlé logischerweise?
Nestlé?
Wer war denn noch 2016?
Microsoft?
War Microsoft, damals war Microsoft noch nicht so en vogue wieder. Damals standen die noch bei 30 Euro oder so. Kaum vorstellbar heute, aber damals Microsoft noch hatte so dieses schlechte Image. Wie hieß der CEO nochmal, der das damals so ein bisschen verbaselt hat vor dem Nadella? Nee, aber Nestlé und Amazon ist schon mal richtig. Kommt, Leute.
Ja, was aus dem Tech-Bereich? Sind die anderen zwei aus dem Tech-Bereich?
Ja, also die...
Tesla?
Nein, 2016, das wäre ja noch geil gewesen. Ja,
Blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Vielleicht war ja Timo damals... vielleicht hatten sie ja einen guten Riecher.
Nee, ich komme echt nicht drauf. Aber wahrscheinlich, ihr seid auch eine deutsche Verlagsgruppe gewesen. Ihr müsst wahrscheinlich noch ein deutsches Unternehmen mit reinnehmen irgendwie, oder?
Nee. Kein einziges deutsches Unternehmen dabei. Und das Prüfschema war einfach nur, welche Produkte nutzt du jeden Tag? Welche Produkte sind so toll, dass du sie jeden Tag nutzen möchtest? Und das dritte fällt mir jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr ein. Aber so, also es war relativ deutlich auf B2C.
Also so Procter & Gamble oder sowas noch?
Nee. Das war Nestlé, Amazon, Facebook und Google.
Ja, gut. Ja, aber die Zusammenstellung hätte 2016 gekauft, bis heute ganz akzeptabel super funktioniert. Also Nestlé nicht so gut, aber alle anderen sind
Nestlé nicht so. Alle anderen waren so ganz gut, ne? Also, ja, ich habe aber trotzdem keine ausgeprägte Meinung zu Nestlé. Und ehrlicherweise, dass die Nestlé da in diesem Dings mit gelandet ist, das kann ich mir leider nicht auf die Fahne schreiben. Das hat irgendwer anders aus dem Team mitgebracht. Also, und dann gibt es bei Nestlé noch diese ganzen Ethik-Bedenken. Also ich glaube, das ist so eine Aktie, wo wir höchstwahrscheinlich wieder auch einige Zuschriften bekommen. Okay, ist das, also Rendite ist ja nicht alles und bei der Geldanlage, da muss man halt auch nur mal gucken. Also sie sind ja in Teilen zumindest auch umstritten. Und ich habe neulich mit Moritz Hessel über die Nestlé gesprochen und tatsächlich haben sich da auch wieder so 3-4 Leute in den Kommentaren zu Wort gemeldet, die halt gesagt haben, also Leute, Nestlé geht gar nicht. Ich kann das jetzt ehrlicherweise, also ich maße mir da keine Meinung an. Ich bin einfach nicht tief genug in dem Thema, in dem Unternehmen drin. Wir haben sie damals auch immer sozusagen als großen Substanzwert sehr defensiv, sehr konservativ gesehen, als soliden Dividendenzahler. Und ja, dass sie jetzt in den letzten Jahren so schlecht performt haben, also zumindest an der Börse, habe ich mit einem Auge wahrgenommen, aber auch nicht mehr. Also das sind meine Two Cents jetzt ehrlicherweise.
Und ich hätte jetzt auch nochmal jede Wette verloren, nachdem ich die Werte schon nicht erraten habe. Ich war mir sicher, es war noch jemand nach Steve Ballmer. Aber tatsächlich war nur Gates, Ballmer. Ja, und dann, die haben nur 3 CEOs gehabt, aber dass der 14 Jahre lang, ich dachte, wer so über die Bühne getobt ist, der muss doch vorher mal abtreten. Ich hätte geschworen, irgendwann Anfang 2010, 2011 hätten sie mal zwischendurch einen gehabt, haben sie aber nicht. Also, ist erst der dritte CEO.
Da gibt es echt krasse Videos mit dem Ballmer, ne? Wo so über die Bühne tanzen und der war ja auch so ein Schwergewicht, irgendwie sehr groß, durchaus ein bisschen beleibt. Und dann rast er da über die Bühne, das Hemd ist durchgeschwitzt bis zum geht nicht mehr. Und ja, aber ich muss sagen...
Dagegen sind die alten Motivationsreden von Carsten Maschmeyer ein Schund dagegen. Obwohl die auch schon gut waren, damals.
Ja. Kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen irgendwie. Ich meine, der Nadella ist auch ein Microsoft-Eigengewächs, ne? Der muss ja da auch irgendwo rumgeturnt haben. Kann ich mir ehrlicherweise bei dem nicht so richtig vorstellen, dass der da abgegangen ist. Das wäre auch witzig, wenn da mal irgendwas auftauchen würde. Ja, aber ich schweife ab.
Die Zeiten haben sich, glaube ich, wirklich verändert. Es kommt heute nicht mehr so.
Lass uns mal zur Hörerfrage von David rübersteppen. Der fragt nämlich, was halten wir von diesem Spezial-ETF? Sebastian, klär uns auf.
Genau, der David hat uns einen ETF geschickt. Der nennt sich Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll. Worum geht's? Ist ein ETF, 123 Millionen Euro schwer, kostet im Jahr 0,6% und ist ein Swap-ETF. Und dieser ETF bildet den amerikanischen VIX-Index ab. Das ist also ein Index, der aus den impliziten Volatilitäten, ihr merkt schon, jetzt wird's kompliziert, ableitet, wie so die erwartete Schwankungsbreite der nächsten 30 Tage ist. Hatten wir auch hier im Podcast immer mal wieder so am Rande thematisiert. Und es ist eine Art Angstbarometer. Also ist der Index hoch, dann ist es in der Regel in der Korrekturphase. Die Optionen sind teuer, die Händler versuchen sich abzusichern. Ist der Index günstig, notiert irgendwo bei 10, 12 herum, dann ist eine Ruhephase, keiner denkt an Absicherung und das ist alles so dieses Goldlöckchen-Moment, könnte man sagen. Und der David hat uns den ETF geschickt, weil er gefragt hat, ob der nicht eine interessante Beimischung wäre, gerade als Absicherung, wenn es mal an den Märkten hoch hergeht. So, folgendes. Der ETF wurde vor so 10 Jahren aufgelegt und wenn man mal guckt, Performance seit Auflage minus 98,52%. Da sieht man also mal wunderbar diese Rollgebühren. Das heißt, dieser Index wird über Terminkontrakte, Futures abgebildet. Die haben eine fixe Laufzeit. Und wenn die auslaufen, müssen diese Kontrakte wieder verlängert werden. Und das sind sogenannte Rollverluste, weil in diesen Futures verschiedene Prämien eingepreist sind, die dann im Laufe der Zeit einfach abgebaut werden. Das heißt, wenn der Index sich nicht bewegt, verliert man Unmengen an Geld. Also erstmal keine Anlage, die man irgendwie lange im Portfolio haben sollte. Zweite Sache ist allerdings, ich habe mir mal gedacht, okay, ich hatte vorhin angesprochen, ich bin jetzt nicht der Timing King, aber angenommen, jemand wäre der Timing King und hätte kurz vorm Corona-Crash diesen ETF ins Depot sich gelegt und wäre dann nach dem Crash rausgegangen, hätte er damit schnelle 200% gemacht. Aber wirklich nur, wenn er perfektes Timing gehabt hätte, weil diese Performance extrem schnell auch wieder abgebaut wurde. Und da muss ich allerdings auch sagen, wenn jemand dieses Timing gehabt hätte, und dann mal das Geld verzweifacht. Da muss man sich aber auch überlegen, wie viel mische ich denn in diesen ETF rein von meinem Portfolio? Also so eine Absicherung kann ja immer nur einen ganz kleinen prozentualen Anteil am Portfolio ausmachen. Und wenn ich da 3% reinpacke und dann in einem Crash damit irgendwie noch 6% extra Rendite habe, aber das Gesamtportfolio um 40% fällt, habe ich auch nicht viel gekonnt. Also kurz gesagt, der Hebeleffekt, der da entsteht, wäre mir auch zu gering. Da gibt es ganz andere Absicherungsstrategien. So, wir hatten über Taleb schon gesprochen, seine frühere Firma Empirica, die jetzt Universa heißt. Wenn bei denen mal was klappt, dann machen die das 100- oder 200-fache von dem, was investiert wurde. Da macht es dann Sinn, ein bisschen was beizumischen. Aber kurz um dieser ETF, das sehe ich als reine Geldvernichtung, das zeigt sich in der Performance seit Auflage und niemand ist der Timing King, das heißt, man wird Unsummen da drin verlieren und dann gibt es mal einen Rücksetzer, dann springt er ein bisschen nach oben, aber dann hat man wahrscheinlich immer noch minus 30% auf der Uhr. Also kein Produkt, was ich sagen kann, was ich irgendwie empfehlen könnte und ich bin verwundert, dass da immer noch 123 Millionen Euro drin sind. Also
das soll sich meine nächste Frage damit gewesen, ja, danke,
ja,
dass du vorweg. 123 Millionen, aber wer, also das wird ja wohl kein Privatanlegergeld sein oder relativ wenig Privatanlegergeld, oder?
Boah, ich glaube nicht, dass das institutionelle, also das ist auch noch eine teure Möglichkeit, um von steigenden Volatilitäten zu profitieren. Ich glaube nicht, dass es institutionell, also mich hat es auch geschockt, dass da so viel Geld drin ist. Das müssen leider auch ein paar Privatanleger sein, die sagen, das Ding trage ich mit. Oder es sind changierend immer neue Privatanleger, dann wäre es ja noch gut. Aber hat mich auch total schockiert. Ich hätte da irgendwie 9 Millionen drin erwartet.
Ich auch.
Also echt krass. Also ich mache es auch ganz kurz. Das ist selbst, wenn man, also perfektes Timing erwischt niemand, das ist Zufall. Selbst wenn man ein ganz gutes Marktgespür hat, verdient man mit dem Ding trotzdem ganz selten nur Geld durch diese Rollkosten, die da drin sind. Dann macht es eher noch Sinn, sich mit Optionen oder Optionsscheinen zu beschäftigen. Ja, wenn die Volatilität niedrig ist, kann man Optionen kaufen. Und oder Optionsscheine wohl bei den meisten Privatanlegern. Und wenn die Volatilität steigt, dann profitiert man davon. Übrigens steigen sowohl Calls als auch Puts. Aber wenn man natürlich die richtige Richtung hat, dann ist es besser. Also wenn Absicherungsgeschäfte, die ein langfristiger Investor eigentlich nicht braucht, aber wenn, dann bitte mit Optionen oder Optionsscheinen beschäftigen, mit einer klaren Laufzeit, mit einer klaren Vorstellung. Also wir machen das ja ganz selten so. Es gibt jedes Produkt und das ist auch in Ordnung in der freien Finanzwelt, aber das braucht es wahrlich nicht.
Also wenn theoretisch ein Crash käme oder man den antizipieren würde, dann sollte man dieses Produkt höchstwahrscheinlich trotzdem nicht einsetzen. Und ich finde, das ist ein gutes Outcome und auch wieder eine gute Überleitung zu unserem letzten Thema. Weil Sebastian, du hast einen Indikator gefunden, der Crashs anzeigt vorweg.
Er warnt zumindest. Also wir bleiben hier in der komplexen Welt der Optionsmathematik. Denn der VIX ist nur der kleine Bruder des SKEW. Und der SKEW wird vom Chicago Board Options Exchange berechnet und ist auch ein Index, der in der Regel so zwischen 100 und 150 notiert und anhand der Optionspreise ableitet, gemessen an aus dem Geld liegenden Optionen, aber keine Sorge, ich mache es nicht noch komplizierter, ob die Marktteilnehmer ein Absicherungsbedürfnis haben in Erwartung von einem Ausreißer nach unten. Das heißt, wenn dieser Index, der SKEW-Index, einen hohen Wert erreicht, dann nehmen die Marktteilnehmer an, dass es eine böse Überraschung zur Unterseite geben könnte. Und aktuell stehen wir bei einem Wert von diesem SKEW-Index von, ich hatte es mir notiert, um die 166. Es gab in den letzten 30 Jahren nur 3 Zeiträume, wo der Index etwas höher stand, so bei 170. Das heißt, wir sind möglicherweise auch kurz davor, dass wir hier bald ein neues Allzeithoch erreichen. Und daraus kann man zumindest ableiten, dass die Marktteilnehmer eine erhöhte Absicherung haben fürs Portfolio in Erwartung einer größeren Bewegung. Und ich hatte das bei mir auf dem Kanal in einem Video am Sonntag, das ist jetzt draußen genauer thematisiert, erklärt, wie es funktioniert und habe mal ganz vollmundig, ohne euch zu fragen, gesagt, ich bringe mal die Frage hier mit, ob ihr euch mit diesem Index überhaupt beschäftigt. Aber viel interessanter ist eigentlich noch, nehmen wir mal unterstellt, ihr werdet richtig. Und man muss sagen, das Timing bei diesem Index, es kann ein paar Wochen dauern, es kann noch ein paar Monate dauern, es kann auch sein, dass gar nichts kommt. Also für Trader ist das Ding überhaupt nicht geeignet. Eher für langfristige Investoren, die sagen, na, ich halte mal ein bisschen Geld noch zurück, um dann einzusteigen. Aber angenommen, es würde jetzt ein Signal geben und der Markt bricht wirklich ein. Wie würdet ihr dann reagieren? Ich denke, das interessiert auch noch viele. Damit gebe ich mal die Frage in die Manege.
Also ich beschäftige mich nicht mit dem Index und ich sehe aktuell eigentlich keinen Katalysator dafür, dass so etwas passieren sollte. Was aber vielleicht auch ein Anzeichen dafür ist, dass ich das halt, ich meine, wenn schwarze Schwäne vorher bekannt wären, dann wären es keine schwarzen Schwäne. Und insofern, also es überrascht mich, dass gerade so ein hohes historisches Absicherungsbedürfnis da ist, also zumindest im Vergleich zur Historie. Und jetzt muss ich die Information erstmal für mich verarbeiten. Also kurzum, es ändert jetzt nichts in meiner taktischen oder auch in der strategischen Ausrichtung sowieso nicht, aber auch nicht in der taktischen Ausrichtung. Ich habe vorhin gesagt, dass ich für Risikoassets, also Bitcoin, Coinbase etc. Bullish bin. Und ich glaube, dass wir eine recht solide Jahresendrallye sehen, auch im Aktienmarkt. Und ich glaube, dass man den Fokus, wenn man sich dafür entscheiden möchte, also wenn man jetzt diese These teilt, es kommt eine Jahresendrallye, dass man sich dann Aktien aussuchen sollte, die in diesem Jahr schon irgendwie ganz gut gelaufen sind, also dann lieber die letzten Meter am Ende des Jahres lieber auf irgendwie Momentum-Player setzen, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, oh ja, aber hier so eine Bayer oder irgendwas, die jetzt irgendwie auch in diesem Jahr minus 20% gemacht hat, da kommt jetzt in den nächsten Wochen nochmal zum Jahresendspurt der Turnaround, was denke ich klar ist, weil die großen Adressen, die machen ja dann auch sozusagen so eine Art Window-Dressing und zwar nehmen die dann ja am liebsten die Aktien, die sowieso schon gut gelaufen sind. Also genau. Aber zurück zur Frage. Ich bereite mich jetzt nicht auf einen Crash vor.
Aber wenn er kommen würde, würdest du, ich glaube, das ist auch ein Thema, das kommt auch öfter mal als Hörerfrage, würdest du dann nachkaufen oder würdest du ihn erstmal aussitzen und dann mal schauen? Oder würdest du sagen, da gehe ich mal gleich, wenn es nicht geklappert, rein?
Es kommt drauf an, also im Core-Portfolio würde ich nichts machen und in meinem Satellitenportfolio würde ich mit Sicherheit durchaus Positionen auflösen und mir dann überlegen, wie ich dieses Cash nutzen kann. Aber das ist dann also auch komplett, sagen wir mal, situationsabhängig. Ja? Also bedeutet, man müsste sich das Ganze ja dann auch erstmal sozusagen anschauen. Natürlich macht es dann Sinn, irgendwann Positionen aufzubauen, aber wie und wo, das kann ich dann noch nicht sagen. Aber ja, so eine Crash-Situation wäre fürs Core-Portfolio Gold wert und fürs Satellitenportfolio, selbst wenn man da ein paar Verluste realisieren müsste, ich meine, so eine Coinbase und Bitcoin und so, das wird es ja dann also auch hart zerlegen, aber dann würde ich dann den sauren Apfel beißen, das rausschmeißen und dann schauen, was kann ich im Core-Portfolio nochmal anfüttern. Also so würde ich das machen.
Ja, ganz schön große Frage hier für einen Podcast zum Schluss. Also zuerst mal ist ja der Riesenunterschied der Bärenmarkt. Längere, schwierige Marktphase, wo man defensive Aktien muss, ist was ganz anderes als ein Crash. Könnte aber zweites Halbjahr 25 oder 26 durchaus mal ein Thema sein. Und wenn es zum Crash kommt, auf den man sich ja erstmal gar nicht vorbereiten kann, sonst käme er wahrscheinlich nicht, in meinem aktiven Portfolio werde ich dann ausgestoppt, denn ich habe da Stops drin. Und werde gegebenenfalls auch mal auf fallende Kurse setzen. Selbst das ist aber im Crash ziemlich schwierig, weil das einfach so eine schnelle Bewegung ist. Und im langfristigen Portfolio fange ich einfach ganz stumpf an, bei -20, -25% zu kaufen und freue mich in 10% Schritten, wenn es weiter runtergeht. Einfach völlig
stumpf. Bei den Indizes oder bei den Aktien?
Nee, bei den Aktien, die ich in meinem langfristigen Portfolio habe, einfach immer weiter reingreifen. Keiner weiß, ob so ein Crash, wie weit der reicht. Aber jeder Crash der Geschichte war halt eine Kaufgelegenheit. Von daher, ja, das wäre mein Vorgehen. Und
kann ich nur unterschreiben. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Ihr wisst ja hier ich nenne es ja immer meine goldene Regel, aber gerade so, wenn du ETF-Sparpläne hast und du hast mal eine heftige Korrektur oder einen Crash, einfach auch mal die Raten verdoppeln oder verdreifachen, wenn es heftig runterging und dann halt entsprechend auch ordentlich nachlegen. Und im Vorfeld, das ist ja so etwas, was... Das ist jetzt keine große Strategie, die dahinter steckt. Aber angenommen, jemand hat 300 Euro und spart das monatlich. Vielleicht ist es ja möglich, 320 Euro zu sparen oder 330. Aber diese Differenz, die eben nicht investiert wird, die bleibt auf dem Konto liegen und ist genau dann da, wenn es halt mal an den Märkten knallt, dass man da mal eine doppelte, dreifache oder vierfache Rate reingeben kann. Das habe ich immer so gemacht. Und das ist, wie du sagst, Lars, das ist Gold wert, weil so ein Rücksetzer ist erstmal emotional anstrengend. Da werden wir sicherlich im Podcast dann, wenn es soweit kommen sollte, mal alle an der Hand nehmen, dass wir da auch alle dabei bleiben. Aber nach ein paar Jahren macht man damit halt nochmal eine richtige Extra-Rendite obendrauf, wenn man da den Mut hatte, voll zuzugreifen. Also das mal als Abschlussstatement.
Ich habe jetzt richtig Lust, irgendwas zu kaufen gerade.
Ich dachte, das heißt, ich habe jetzt richtig Lust, irgendwas kaputt zu schlagen, weil wir über Crash gesprochen haben.
Nee, weil du mich so, jetzt sehe ich da wieder irgendwie wirklich tolle Renditen vor meinem geistigen Auge, irgendwie 2027 und da blinkt alles grün im Portfolio und hat sich alles
Ach Quatsch, Rendite, fahr zum Flughafen, geh in MS-Shop, jetzt hol dir endlich das Tuch.
Okay, alles klar. Ich mache mich auf den Weg. Ich sehe jetzt zu, dass ich zum Bus komme. Ne? Also macht's gut, ein schönes Wochenende wünsche ich euch.
Tschüss. Bis dann.
Ciao.